In Kapitel 10 hörten wir, wie Jesus Christus jubelte darüber im Geist, dass Gott sich durch seinen Sohn offenbart, und zwar den Unmündigen. Das heißt denen, die sagen, dass sie in sich selbst keine Weisheit, keine Gerechtigkeit, keine Frömmigkeit, keine Kraft haben, sondern ihre Not erkennen und darum zu Christus kommen und Führung und Belehrung bei ihm suchen und darum zu seinen Füßen sitzen, wie Maria es tat, um jedes Wort aufzusaugen, wie ein Schwamm, jedes Wort, das aus Jesu Mund kommt. Nun, hast du das getan in den letzten Wochen? Hast du das getan in der letzten Woche? Denn wir hörten eine Predigt am Sonntag darüber. Zu den Füßen Jesu zu sitzen, wie Maria es tat. Hat man dich dort gefunden? Zu den Füßen Jesu? In den letzten Tagen? Bei all dem Stress und all dem Trubel sitzen zu Füßen Jesu? Um auf seine Worte zu hören? Denn wer nicht sitzt zu Füßen Jesu, um bei ihm zu empfangen, der wird sich erheben, um bei anderen auszuteilen, haben wir gehört. Hat man vielleicht eher das gesehen in deinem Leben? Wie du unbedachte, gemeine Worte gesprochen hast, unnötige Worte, wie Martha es tat, weil sie nicht saß zu den Füßen Jesu in diesem Moment? Wie war das bei dir? Bist du wirklich ein Unmündiger gewesen, also wie ein kleines Säugling, ganz angewiesen auf die Hilfe der Eltern? Oder hat man bei dir eher gesehen, dass du in völliger Abhängigkeit, Unabhängigkeit vom Herrn gelebt hast? Also selbstständig warst du nach dem Motto, du schaffst das schon alles, weil du dich selbst für verständig hältst? Dann hat man das daran gemerkt, dass du nicht zu den Füßen Jesu saßt, um sein Wort zu empfangen. Daran erkennt man Unmündige. Das heißt, die, denen sich Gott wirklich offenbart durch seinen Sohn, sie sitzen zu den Füßen Jesu und hören auf sein Wort. Aber das ist nicht alles. Man findet sie, und das lernen wir heute Abend, man findet sie auch im Gebet. Denn es geht nicht nur darum, dass wir Worte empfangen von Gott, sondern auch, dass wir Worte an ihn richten im Gebet. Unser Meister Jesus Christus, der in sich selbst alle Fülle hatte, hat es uns doch als Mensch vorgelebt. Vers 1 in Lukas 11. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Kein anderes Evangelium erwähnt so häufig, dass Jesus Christus betete. Wir haben es gehört bei seiner Taufe. Wir hörten es, als Christus bekannter wurde und er sich zurückzog und betete. Wir hörten, er betete, bevor er die Apostel einsetzte, die ganze Nacht durch. Wir hörten, dass er betete, als er 5000 Menschen speiste. Er sprach ein Dankgebet und dann wollte er sich wieder zurückziehen in die Einsamkeit, ins Gebet. Dann hörten wir, wie er auf dem Berg der Verklärung betete. Und als die 70 Jünger zurückkamen von ihrer Missionsreise, da betete er zu seinem Vater. Und nun hören wir es wieder. Kein Wunder, dass man das Lukas-Evangelium auch das Evangelium des Gebets nennt. Christus nahm sich immer wieder Zeit, mit seinem Vater zu sprechen. Und wie viel mehr haben wir das nötig? Wie viel mehr muss man uns doch im Gebet finden? Die Jünger sahen den Herrn beim Beten und sie wollten von ihm lernen, so zu beten wie er, mit solch einer Hingabe und Vertrautheit und in solch einer Weise solche Kraft zu schöpfen, wie der Herr es tat im Gebet. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Offenbar hatte Johannes der Täufer seine Jünger beten gelehrt. Und nun wollen auch die Jünger Jesu dasselbe. Die Geschichte von Maria und Martha zeigt uns die Notwendigkeit auf, die Worte des Herrn zu hören. Und nun folgend hören wir von der Notwendigkeit, dass auch wir Worte an unseren Herrn richten sollen. Also sitzen wir hier, wie Maria es tat, mit dieser Bitte wie die Jünger. Herr, lehre uns beten. Wir wollen beten lernen, in einer Weise, wie es dir gefällt und wie es zu unserem Wohl dient. Keiner kann uns so lehren wie der Herr Jesus. Und zunächst einmal sehen wir hier, dass es gut ist, einen Ort aufzusuchen, um zu beten. Es heißt in Vers 1, und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Also er zog sich anscheinend wieder zurück an einen passenden Ort, vermutlich wieder ein Ort, wo er ungestört in Ruhe beten kann. Wir sehen das ständig bei Christus, dass er an gewisse Orte sich zurückzieht. Und das ist das Gleiche, was er seinen Jüngern gelehrt hat in Matthäus Kapitel 6. Also wenn ihr betet, dann zieht euch zurück in euer Kämmerlein, schließt sogar die Tür hinter euch ab, eben damit ihr in Ruhe, ungestört, das Angesicht Gottes suchen könnt und nicht anderen Menschen irgendwas vormacht, sondern einfach du und Gott. Aber es reicht nicht, an einem Ort der Stille zu sein oder den gefunden zu haben. Man muss dann auch konkrete Zeit aussondern fürs Gebet. Vers 1, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte. Also Christus hatte eine gewisse Zeit des Gebets, die er ausgesondert hatte, und dann hörte er damit auch wieder auf. Eine gewisse Zeit widmete er dem Gebet, konzentrierte sich darauf. Wisst ihr, ja, natürlich, wir senden Stoßgebete immer wieder auch zwischen all der Arbeit und all der Beschäftigung, und das ist gut. Aber wir müssen auch eine konkrete Zeit aussondern, um an einen Ort uns zurückzuziehen, um wirklich zu beten, bis wir damit wieder aufhören, um wieder unsere Arbeit zu widmen. Christus betete, und als er aufhörte, bat ihn ein Jünger, sie ebenso zu lehren, doch zu beten. Die Jünger haben das immer wieder an Jesus gesehen, dass er sich zurückzog. Und so fragt nun stellvertretend ein Jünger für die anderen, ob Jesus sie lehren könnte, doch zu beten. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Der Gedanke, Gebet zu lernen, ist uns vielleicht etwas fremd, denn ja, alles Mögliche muss man erlernen im Leben, aber beten? Der ein oder andere mag vielleicht sagen, was gibt es denn da zu lernen? Es geht doch eigentlich darum, dass ich einfach mein Herz ausschütte und sage, was mir so in den Sinn kommt. Ja, du sollst vor Gott, deinem Herrn, dein Herz ausschütten. Aber wir sollten lernen, dass wir dies nicht gedankenlos einfach tun sollten, sondern dass wir darüber nachdenken sollten, was wir da tun. Denn es heißt in Prediger Kapitel 5, Vers 1, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Also überleg dir gut, was du vor diesem heiligen Gott sprechen willst. Wir sollten nicht gedankenlos, nicht einfach leichtfertig und vorschnell mit dem Herrn sprechen. Wir müssen uns tatsächlich sagen, wie Unmündige, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Wie soll ich vor diesem heiligen Gott erscheinen? Und darum sitzen wir zu den Füßen Jesu und sagen, Herr, lehre auch uns, lehre auch mich beten, damit ich weiß, wie es recht ist und wie es unserem Vater gefällt. Und Jesus antwortet auf diese Bitte und er sprach zu ihnen, Vers 2, wenn ihr betet, so sprecht. Die ganze Heilige Schrift leitet uns an, zum Gebet, doch gerade die Psalmen, die wir sehr gerne lesen und auch studieren am Mittwoch. Aber in einzigartiger und besonderer Weise ist es eben diese Stelle hier, die uns lehrt, in rechter Weise zu beten. Wenn ihr betet, so sprecht. Das heißt nicht, dass wir immer so sprechen müssen und nichts anderes beten dürfen. Das kann es nicht bedeuten, denn sonst gäbe es keine anderen Gebete mehr in der Heiligen Schrift. Denn ansonsten gäbe es keine Beispiele, zum Beispiel ja, in Apostelgeschichte 4, wo die Gemeinde betete und andere Worte benutzte. Oder all die zahlreichen Gebete des Apostels Paulus in den Briefen. Nein, wenn ihr betet, so sprecht, bedeutet auch nicht, dass man immer ganz genau so sprechen muss und nichts anderes hinzufügen dürfte. Denn das erkennen wir schon daran, dass wir zwei Versionen vom Vater Unser haben. Diese Version und die im Matthäusevangelium, die Jesus zu einer anderen Zeit, in einem anderen Kontext lehrte. Und Lukas schreibt tatsächlich ein kürzeres Gebet auf als Matthäus. Klar ist, hier geht es um Schulung zum Gebet. Es geht nicht darum, dass wir den genauen Wortlaut immer so aufsagen und bloß nichts anderes beten dürften. Christus gibt uns ein normatives Muster für das Gebet, Nicht bloß eine starre Formel, die wir einfach auswendig lernen müssen und einfach nur aufsagen müssten. Das Vaterunser ist ein Modell und kein Mantra, das gedankenlos wiederholt wird. Es ist eine Richtschnur. Christus lehrt uns, wie wir beten sollen, welcher Struktur wir folgen sollen, welche Themen wir vor Gott im Gebet bewegen sollten. Das heißt aber auch nicht, dass wir es nicht genauso beten sollten, wie es hier steht. Und das tun wir auch, Sonntag für Sonntag. So wurde es durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch getan. Es ist ein wunderbares Gebet, das wir auswendig lernen sollten und das wir auch auswendig sprechen sollten. Aber von Herzen aufzusagen, das reicht nicht. Denn das Vaterunser ist ein Mustergebet, das uns zeigt, wie wir Gott anreden sollen und welche Anliegen wir vor Gott bringen sollen. Wir sollen dieses Gebet uns zu eigen machen. Denn was Christus hier lehrt, das sollen wir annehmen und bewegen im Gebet, eben damit wir lernen, recht zu beten, damit wir in der Lage sind, so zu beten, wie es Gott gefällt und ihn ehrt. An diesem Gebet sollen wir uns also orientieren und ausrichten. Christus lehrt uns nämlich, was der Fokus unserer Gebete sein sollte. Ja, und wir sind Unmündige und nehmen darum gerne diese Lehre Jesu Christi an und wollen gerne unser Gebet ausrichten nach dem, was der Herr Jesus uns lehrt. Und was er uns nun lehrt, ihr Lieben, sind auffällig wenige Worte. Das Vaterunser ist bemerkenswert kurz und doch zugleich so allumfassend. Es deckt einfach die allerwichtigsten Punkte ab. Männer Gottes haben seit jeher ganze Bände geschrieben über dieses Vaterunser, über diese wenigen Worte, denn es ist wie eine Goldmine, wo du einen Schatz nach dem anderen unbegrenzt heben kannst. Und wir werden uns hier in dieser Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium, wir werden nur an der Oberfläche kratzen. Ich ermutige euch, dass ihr euch daheim intensiver beschäftigt damit. Das Vaterunser ist im Grunde aufgeteilt wie die 10 Gebote. Wir haben 2 Tafeln. Auf der ersten Tafel, da geht es um Gott und seine Ehre und seine Anbetung. Und bei der zweiten Tafel, da geht es darum, wie man seinen Nächsten liebt. Und so auch beim Vaterunser. Erst die Bitten in Bezug auf Gott und dann die Bitten in Bezug auf den Menschen. Erst, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und dann, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Wir wollen uns heute Abend mit der ersten Bitte beschäftigen. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name. Lasst uns über diese Worte nachdenken und lernen zu den Füßen Jesu. Zunächst die Anrede. Vater. Von all den Anreden, die Jesus hätte hier lehren können, wählte er diese. Vater. Und wir sind vielleicht so daran gewöhnt, auf diese Weise Gott anzusprechen, dass wir manchmal ganz vergessen, wie unfassbar das eigentlich ist, dass wir Gott so anreden dürfen. Die Menschen im Alten Testament hatten viele Namen und viele Titel für Gott, aber sie sprachen ihn selten, ja fast nie, direkt als Vater an. Den Herrn persönlich als Vater anzusprechen? Also der Herr Jesus, der konnte das. Jedes Mal, wenn Jesus betete, all die Gebete, die wir von Christus haben, da nannte er Gott seinen Vater. So sprach er ihn an. Die einzige Ausnahme ist, als Jesus Christus den Zorn Gottes am Kreuz ertrug und Psalm 2 zitierte und sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das einzige Mal, dass er ihn nicht Vater nennt. Denn hier erlitt er die Qualen der Gottesverlassenheit. Wozu? Eben damit du und ich, damit wir Gott Vater nennen dürfen und können. Er hat diese Anrede tatsächlich teuer für uns erworben am Kreuz. Christus kennt doch den Vater von Ewigkeit her. Von Anbeginn der Zeit waren sie miteinander vereint, in vertrauter, inniger Gemeinschaft. Der Sohn ist im Schoße des Vaters. Und in dieser Weise spricht er zu seinem Vater, denn in der Tat, in Wahrheit, ist Gott der Vater von Jesus Christus. Und in dieser Weise nun lehrt Christus seine Jünger zu sprechen, wie der Sohn es tut mit seinem Vater im Himmel. Wie unfassbar ist das eigentlich, was wir hören? Was für ein Geschenk, was für ein herrliches Vorrecht und Privileg. Christus ermächtigt und er belehrt seine Jünger doch dazu, zu beten wie er, zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde, ihn Vater zu nennen, ihn so anzusprechen. Diese Anrede, ja, Gott als Vater anzusprechen, lehrt uns allein schon vieles. Zunächst einmal lehrt es uns, dass Gebet Beziehung voraussetzt. Also, du musst ein Kind Gottes sein, um überhaupt in Wahrheit beten zu können. Gebet ist das Anrufen der Kinder Gottes ihres Vaters im Himmel. Gebet ist Familiensache. Es ist nichts für Fremde. Es ist für die Familie Gottes. Dieses ist ein herrliches Vorrecht für die Kinder Gottes. Und während Christus schon von Ewigkeiten her eins war mit dem Vater und es das Natürlichste ist, seinen Vater so anzusprechen, so sieht es doch bei uns ganz und gar anders aus. Denn wir sind von Natur aus Kinder des Zorns, die Gottes Gericht verdient haben. Wir mussten erst wieder in Beziehung geführt werden. Wir mussten neu geboren werden. Und diese Gotteskindschaft, die schenkt uns Jesus Christus allein. Wir lesen in Johannes Kapitel 1 ab Vers 11, er, Christus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Oh, wir mussten erst aus Gott geboren werden. Wir brauchten neues geistliches Wesen und Leben in uns, das Gott selbst gezeugt hat. Und das haben alle erlebt, die Christus in Wahrheit aufgenommen haben und die an ihn glauben. Sie sind neue Menschen. Und nun wohnt ein neuer Geist in ihnen. So lesen wir in Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Einen neuen Geist, den Heiligen Geist, der uns dazu befähigt, Gott als Vater zu erkennen und ihn anzurufen. Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. In Wahrheit, wir können ihn in Wahrheit anrufen als unseren Vater durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Der Geist der Sohnschaft, welch eine Liebe, welch ein Geschenk. Darum sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Seht, welch eine Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir dürfen in Wahrheit Gottes Kinder sein. Sprechen wir also Gott als unseren Vater an, so ist dies bereits ein unbeschreibliches Wunder der Gnade, nur dieses Wort überhaupt aussprechen zu dürfen in Wahrheit. Dass es wahr ist. Allein bei der Erwähnung dieser Anrede, Vater, sollten uns Tränen der Dankbarkeit unseren Wangen herunterlaufen. Welch eine Liebe! Er ist in Wahrheit unser Vater. Er hat uns angenommen als Töchter und Söhne. Gebet, wahres Gebet, kann nur in dieser wahren Beziehung vollzogen werden. Dass Gott unser Vater ist. Und so ist allein diese Anrede schon voller Wertschätzung dieser Gnade Gottes. Und der Name drückt natürlich auch, dass wir Gott als unseren Vater ansprechen, drückt natürlich auch Vertrautheit, also Vertrautsein aus. Wir dürfen zu ihm kommen, wie ein Kind zum Vater mit unseren Bitten. Voller Zuversicht. Ein paar Verse später sagt Christus in Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also wenn wir Gott unseren Vater nennen, dann sprechen wir ihn in einer vertrauensvollen Weise an, wie ein Kind mit seinem Vater spricht. Sag, hast du gelernt, so vertrauensvoll einen Umgang zu pflegen mit deinem Vater im Himmel? Also, dass du wirklich kommst mit dem Vertrauen, dass dein Vater dich hört und dass er dir geben wird. Im Glauben, in der Zuversicht. Christus sagt, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, was für eine Nähe, was für ein vertrauter Umgang. Bedeutet das jetzt, dass ich Gott behandeln kann wie einen Kumpel? Denn heutzutage bedeutet Vater ja nicht mehr viel. Man meint, dass man mit seinen Eltern, mit seinem Vater irgendwie respektlos umgehen könnte. Aber damals, Vater, die größte Respektperson überhaupt für einen. Der Titel Vater ist tatsächlich in der Heiligen Schrift mit größter Hochachtung und Ehrfurcht verbunden. In Malachi Kapitel 1, Vers 6 heißt es, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Verstehst du? Du kennst die 10 Gebote, da heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter. Es ist was Ehrwürdiges, wenn ich Vater spreche. Was heißt denn das, Vater und Mutter zu ehren? Es heißt in 3. Mose 19, Vers 3, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Fürchten. Kommen wir also im Gebet und nennen Gott unseren Vater, dann bedeutet das auch, dass wir in der größten Ehrfurcht erscheinen. Wir unterstellen uns seiner väterlichen Autorität und Zucht. Wir wollen ihn ehren und ihm gehorchen und seinen Willen tun. Wenn du also diesen Titel benutzt, diese Anrede Vater, tust du das mit Ehrfurcht? Mit Furcht im Herzen, um ihm die Ehre zu erweisen? Also hast du diese Beziehung der Liebe, des Angenommenseins, der wahren Beziehung und der Wertschätzung und der Vertrautheit, aber auch der Hochachtung und der Ehrfurcht und der Ehrerbietung. Verstehst du, wie viel allein schon in dieser einen Anrede Vater steckt? Und wir kratzen hier bloß an der Oberfläche. Lass uns nun kommen zu dieser ersten Bitte. Vers 2. Und er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name. Hier lernen wir schon die wichtigste Lektion zum Thema Gebet überhaupt. Im Gebet geht es in allererster Linie um Gott selbst und nicht um uns. Es geht um Gott. Er ist der Fokus. Er ist das Wichtigste überhaupt. Er steht an erster Stelle. Er selbst hat Priorität. Damit müssen wir also im Gebet beginnen. Vater, geheiligt werde dein Name. Es geht in allererster Linie um den Namen des Herrn. Und mit Namen meint Christus nicht bloß den Eigennamen, die Bezeichnung Gottes. Es geht nicht bloß um die Anreihung von Buchstaben, die dann zu einem Wort zusammengesetzt sind. Mit den Namen Gottes ist die ganze Person gemeint. Alles, wofür Gott steht und wie er sich Menschen offenbart hat, seinen Namen. Wenn der König David zum Beispiel im Psalm 20 sagt, wir vertrauen auf den Namen des Herrn, unseres Gottes, dann vertrauen wir nicht bloß auf ein Wort, sondern wir vertrauen auf Gott selbst, der hinter dieser Bezeichnung steht. Oder Sprüche 18, Vers 10. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Was bedeutet es, zu den Namen des Herrn zu fliehen? Zu Gott selbst zu fliehen. Der Name Gottes steht für Gott selbst und für alles, was er uns von sich offenbart hat. Alles, womit er sich zu erkennen gegeben hat, sein wunderbarer Charakter, seine herrlichen Taten, alles, was ihn ausmacht, sein heiliger Name. Im Gebet steht zuallererst der Name Gottes im Vordergrund. Sein wunderbarer Name soll geheiligt werden. Vater, geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das, dass der Name Gottes geheiligt werden soll? Nun, lasst mich zunächst sagen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir darum beten, dass Gottes Name heiliger wird, als er schon ist. Gottes Name wird nicht geheiligt in der Hinsicht, dass er heiliger wird. Gottes Name ist schon vollkommen heilig. Er ist hochheilig. Es gibt nichts Heiligeres als das, was der Name Gottes ist. All unser Beten, alle unsere Anstrengungen und Bemühungen können Gottes Namen nicht heiliger machen, als er schon ist. Aber was heißt es dann, dass Gottes Name geheiligt werden soll? Nun, heilig bedeutet ausgesondert, getrennt von allem Gewöhnlichen. Dass Gottes Name nicht als irdisch behandelt wird, sondern als himmlisch, als göttlich, mit Ehrfurcht und Hochachtung und Ehrerbietung. Gottes Name ist heilig. Gott ist in sich selbst heilig, unberührt von aller Sünde und aller Unvollkommenheit und aller Vergänglichkeit. Gottes Name ist ganz anders als die ganze Schöpfung. Er ist göttlich, abgesondert und hocherhaben über allem Gemachten. Wir müssen Gottes Name nicht heilig machen. Die gesamte Schöpfung soll Gottes Namen als heilig behandeln. Wisst ihr, die Juden, die haben es nicht einmal gewagt, Gottes Namen irgendwie auszusprechen, weil sie sagen, er ist zu heilig. Nun, wir sollten Gottes Namen aussprechen, aber mit größter Ehrfurcht und Ehrerbietung. Wenn wir nun beten, dass Gottes Name geheiligt werden möge, bedeutet das nicht, dass Gottes Name noch heiliger gemacht wird. Es bedeutet, dass Gottes Name sich als heilig in unserer Mitte erweist, wir es erkennen und dass wir ihm für seine Heiligkeit die Ehre geben. Dass alle Welt seine Heiligkeit erkennt und seinen Namen als heilig behandelt. Dein Name werde geheiligt, bedeutet also, dass Gott seinen Namen als das offenbart, was es schon in Wahrheit ist, heilig. Dass Gott sich als heilig erweist und sein wunderbarer Name verehrt wird, verherrlicht wird, abgesondert, behandelt und angesehen wird. Dass Gott verherrlicht sei in all seiner Schöpfung, dass er die Ehre und die Ehrfurcht und die Anbetung empfängt. Dass niemand Gottes Name leichtfertig behandle, sondern mit größter Ehrerbietung in Heiligkeit, in Ehrfurcht Gott die Ehre gibt. Wir beten also darum, dass Gott seine Heiligkeit zu erkennen gibt, dass er sich die Ehre seines Namens holt, die ihm zusteht, dass man Gottes Namen nicht entehre noch missbraucht, sondern den Herrn mit Würde und Ernst behandelt. Es bedeutet, dass getan wird, was Gott sagt. Es bedeutet, dass er die Anbetung und die Ehrfurcht erhält. Wenn wir Gott bitten, seinen Namen zu heiligen, dann beten wir auch dafür, dass er uns dazu befähigt, seinen Namen zu heiligen, ihn heilig zu halten durch unser Leben, durch unser persönliches Leben und in unserer Familie und in unserer Gemeinde, überall, wo der Herr uns hingestellt hat, dass Gottes Name sich als heilig erweist und er alle Anerkennung und Ehre empfängt. Seinen Namen zu heiligen bedeutet für uns, dass wir ihm den höchsten Platz einräumen, in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Taten, in unserer Zuneigung, dass er den höchsten Platz in unserem Leben hat, dass er höher gestellt ist und abgesondert ist von allen anderen Dingen, dass wir diesen Wunsch haben, dass Gottes Name geheiligt werde. Wisst ihr, für uns Pastoren war es gestern sehr, sehr berührend, als wir zu der Familie von Daryl gefahren sind und wir über ihn gebetet haben, dass der Herr ihn doch heilen möge. Denn ihr wisst, er hat mit einer lebensbedrohlichen Krankheit zu kämpfen. Und unter Tränen hat er uns gesagt, dass er nur einen Wunsch hat in dieser Krankheit. Nur einen Wunsch. Dass der Herr nicht verunehrt wird, sondern dass der Name des Herrn geheiligt wird in seinem Leben. Dass er ihm alle Ehre gibt. Und wenn wir für eins beten, dann doch dafür, dass er in dieser Krankheit und wenn er sterben sollte, den Herrn nicht verunehrt, sondern dass sein Name verherrlicht, ja geheiligt werde. Das ist sein größtes Verlangen. Da kannst du das verstehen? Kannst du damit einstimmen, dass du das eine willst, als allererstes, dass sein Name doch geheiligt werde? Dass du nicht sprichst wie die Erbauer von dem Turm Babels, die sagten, wir wollen uns einen Namen machen. Oder dass du wie Nebukadnezar sagst, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zu der Ehre meiner Herrlichkeit und zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Dass du lebst einfach für deinen Namen? Nein, dass du vielmehr sprichst, wie es heißt im Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Wir wünschen uns, dass Gottes Name geheiligt werde, das heißt verherrlicht werde für seine Heiligkeit überall. Unser Herz und das Herz aller Kreaturen soll erfüllt sein mit wahrer Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit, vor seiner göttlichen Majestät und Hoheit und Erhabenheit, dass alles sich beugt unter seine Herrschaft und ihm die Anbetung bringt und dem Gehorsam, den er verdient für seine Heiligkeit. Betest du so in Wahrheit zu Gott, dass es dein Herzensverlangen ist, deine erste Bitte, die über allen anderen Bitten steht? Herr, diesen einen Wunsch, dass dein Name geheiligt werde, dass dein Name als heilig erkannt werde und als heilig behandelt werde. Betest du das für dich selbst, für deine Familie, für unsere Gemeinde, ja für die ganze Welt? Sein Name wird geheiligt. Möge es so sein, dass auch in deinem und meinem Leben der Herr geheiligt wird und sein Name, weil wir ihn fürchten und weil wir sein Wort ernst nehmen, weil wir unsere Sünden bekennen und in Heiligung leben wollen, weil wir als Gemeinde tun wollen, was gottesfürchtig ist und nicht uns vor den Menschen fürchten wollen, weil wir im Gottesdienst das tun wollen, dass das Heiligkeit passt und nicht, was wir uns vorstellen und was wir gerne hätten, sondern dass wir seinen heiligen Namen verkündigen und den Gottesdienst in einer Gemeinde Ordnung haben, die Gott verherrlicht und im ganzen Gemeindeleben das tun, was Gottes Namen heiligt. Die Herrlichkeit Gottes soll unser wichtigstes Anliegen sein, dass sein Name geheiligt werde. Ob wir gesund sind oder krank, ob reich oder arm, ob jung oder alt, ob wir Kraft haben oder schwach sind. Ob es uns gerade wohlergeht oder in der größten Not sind. Und wisst ihr was? Der Herr Jesus Christus hat es selbst vorgelebt. Kurz bevor er sterben sollte, da sagt er doch in Johannes 12, nun ist meine Seele beunruhigt und was soll ich sagen? Vater, errette mich von dieser Stunde, denn um dieser Ursache willen bin ich in diese Stunde gekommen. Also was soll er sagen? Er sagt das eine, Vater, verherrliche deinen Namen. Verherrliche deinen Namen. In der Stunde seines Todes. Vater, verherrliche deinen Namen, obwohl das größte Leiden auf ihn zukam. Sag, ist das dein Anliegen, dass der Name des Vaters im Himmel geheiligt werde, unter allen Umständen dein größtes Anliegen? Und das ist die Überschrift, ihr Lieben, von dem ganzen Vater unser, alles, was jetzt kommt, dass sein Reich komme, dass er unser täglich Brot uns gibt, dass er uns vergibt und dass er uns nicht in Versuchung führt, doch alles dazu, dass sein Name geheiligt werde, dass wir ihm die Ehre für seinen Namen geben. Wir heiligen den Namen des Herrn, wenn wir ihn anbeten und preisen und verehren für seine Heiligkeit. Und wenn wir niemals abfällig oder gedankenlos über ihn sprechen, sondern immer mit der größten Ehrfurcht, den Namen des Herrn nicht zum Nichtigen aussprechen, wenn wir seinen Namen verkündigen, dass auch andere ihn ehren und sprechen von seiner Heiligkeit. Und indem wir leben gemäß seiner Heiligkeit, dass wir heilig sein wollen, wie auch er heilig ist, damit die Heiligkeit seines Namens nicht geschmäht wird, sondern ein Zeugnis hat inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, in dem wir uns befinden. Seinen Namen zu heiligen bedeutet uns, konsequent von allem zu trennen, was unheilig ist, was Sünde ist, was ihn verunehrt, denn wir wollen seinen heiligen Namen durch nichts missachten. Ja, seinen Namen zu heiligen bedeutet in allen Umständen, ihm allein die Ehre zuzuschreiben und nicht uns selbst. Seinen Namen zu heiligen bedeutet zu trauern, wenn sein Name verunehrt wird, wenn er verachtet wird, wenn die Menschen ihn missachten und ihn spotten, dass es eine Qual für uns ist, weil es nichts Wichtigeres gibt für uns, als dass der Name unseres Vaters im Himmel geheiligt werde. Gott, dein Name erweise sich als heilig. Alle sollen ihn als hochheilig anerkennen und dich verehren, Vater, denn du bist es wert. Nun, wozu sollte das jetzt alles führen, was wir gehört haben? Zunächst einmal, ihr Lieben, doch zu wahrer Erkenntnis unserer Sünde. Dass wir zunächst dem Herrn bekennen, dass wir seinen Namen nicht so geheiligt haben, wie wir es hätten tun sollen. Luther schreibt, ich glaube, in seinem Katechismus zur Auslegung dieser Stelle, da schreibt er dieses Gebet rein und sagt, ach, lieber Vater, dein Name werde geheiligt in uns. Das ist, ich bekenne, dass ich leider deinen Namen oft verunehrt habe und auch noch mit Hoffart durch meine eigene Ehre und Namen deinen Namen lästere. Darum, durch deine Gnade hilf mir, dass in mir mein Name abgehe, also verloren gehe und ich zunichte werde, auf dass du allein und dein Name Ehre in mir sei. So tun wir Buße, denn das muss unser erstes Anliegen sein, unser größter Wunsch, dass unser Vater doch geheiligt werde in allem, was wir denken, sagen und tun. Wo wir als Kinder Gottes nicht die allergrößte Leidenschaft allein dafür hatten, dass wir doch den Namen unseres Vaters ehren. Lasst uns Buße tun, wo wir seinen Namen nicht geheiligt haben, wo wir Sonntag für Sonntag gebetet haben, geheiligt werde dein Name, aber es doch nicht von ganzem Herzen gesucht haben. Die Verherrlichung, die Heiligung seines Namens. Aber lasst mich damit schließen. Das dürfen wir nicht übersehen. Man könnte jetzt denken, also, ich elender Sünder. Ich muss mich also bemühen, heiliger und heiliger zu leben und Gott die Ehre zu geben. Und darin können wir in uns selbst nur versagen. Nur versagen. Und darum, ihr Lieben, will ich damit schließen mit diesem wichtigen Punkt. Achte ganz genau darauf, dass hier ist ein Gebet zu Gott. Hast du verstanden, wo der Unterschied ist? Wir sagen uns nicht einfach, wir heiligen den Namen des Herrn, sondern wir beten zu Gott. Gott, dein Name werde geheiligt. Mit anderen Worten, Gott, sorge du dafür. Tu du alles zur Ehre deines Namens. Wir bitten Gott darum, dass er sich darum kümmert, dass er doch alle Ehre empfängt, weil wir doch viel zu schwach sind, viel zu elend und jämmerlich, als dass wir ihm die Ehre geben könnten, die sein Name verdient. In Hesekiel 36, da geht es um das Volk Israel, das Gottes Namen nicht geheiligt hat. Nicht geheiligt hat. Und weißt du, was dann passiert? Gott selbst greift ein. Und er wird seinen Namen heiligen in ihrer Mitte. Er selbst wird es tun. Und so lesen wir in Hesekiel Kapitel 36 ab Vers 21. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Es tat Gott leid um seinen eigenen heiligen Namen, den die Menschen entehrt haben. Darum sage zum Haus Israel, hör genau zu, so spricht der Herr, Herr. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entehrt habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen und unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Verstehst du? Das ist das Evangelium. Dass Gott selbst zu der Heiligung seines Namens kommt und eingreift und Menschen, die nicht zustande bringen, denn da ist keiner, der Gott so ehrt, wie er sollte, dass er kommt. Und dass er Menschen zu seiner Ehre und zur Verherrlichung und Heiligung seines Namens ein neues Herz schenkt. Und das ist, was Christus vollbracht hat. In seinem neuen Bund, durch sein Blut, dass wir, die wir Kinder des Zorns waren, plötzlich Kinder Gottes sind und dass unser Herz plötzlich schlägt für die Heiligkeit seines Namens. Es ist sein Werk und darum beten wir zu ihm. Vater, geheiligt werde dein Name, sorge du selbst dafür. Ich komme wie ein Unmündiger zu den Füßen Jesu. Herr, hab dein Werk in mir. Lass nicht ab, Tag für Tag. Geheiligt werde dein Name auch in mir, dass in mir mehr und mehr deine Heiligkeit erkennbar werde. Und dass mein Leben mehr und mehr dazu dient, dass man dich heiligt und dass man dir die Ehre gibt, die du verdienst. Gepriesen sei unser Vater im Himmel durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und geheiligt werde sein wunderbarer Name. Amen.